es verstünde für alle. Wir haben das letzte Mal den letzten Gedanken in Davids Geschichte hatte damit zu tun, dass David die Bundeslade nach Jerusalem transportieren ließ. Und was wir heute lesen, ist die Fortsetzung dieser Geschichte und sie geht noch etwas weiter als die Idee von David, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Ich lese euch die Geschichte zuerst vor, nach der Hoffnung für alle Übersetzung, ist eine Übertragung, die kann man sehr gut einfach mit geschlossenen Augen zuhören und ist mitten in der Szene. Ihr findet die in der eigenen Bibel in 2. Samuel, Kapitel 7, die ersten 16 Verse. König David konnte in Frieden in seinem Palast wohnen, denn der Herr sorgte dafür, dass ihn die feindlichen Völker ringsum nicht angriffen. Eines Tages sagte David zu dem Propheten Nathan: Während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann das nicht weitergehen. Nathan ermutigte den König: Was immer du vorhast, tu es. Der Herr wird dir beistehen. Doch in der folgenden Nacht sprach der Herr zu Nathan: Geh zu David, meinem Diener, und sag ihm, so spricht der Herr, du willst ein Haus für mich bauen? Bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Seit ich mein Volk Israel aus Ägypten befreit habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. Während dieser ganzen Zeit habe ich von den führenden Männern Israels nur eines verlangt. Sie sollten mein Volk weiden wie ein Hirte seine Herde. Nie habe ich einem von ihnen vorgeworfen, warum habt ihr mir keinen Tempel aus Zedernholz gebaut? Darum sollst du meinem Diener David diese Botschaft weitergeben. Der Herr, der allmächtige Gott, lässt dir sagen: Ich war es, der dich von deiner Schafherde weggeholt hat, um dich zum König über mein Volk Israel zu machen. Was du auch unternommen hast, ich habe dir immer beigestanden. Ich habe alle deine Feinde ausgerottet und dich berühmt gemacht. Du bist in aller Welt bekannt. Auch habe ich meinem Volk Israel eine Heimat gegeben, ein Land, in dem es bleiben und sich niederlassen kann. Keine fremden und gottlosen Völker dürfen euch mehr so unterdrücken, wie zu der Zeit, als ich Richter über euch eingesetzt hatte. Alle deine Feinde habe ich zum Schweigen gebracht und dafür gesorgt, dass sie dich in Ruhe lassen. Ich, der Herr, sage dir, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Wenn du alt geworden und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als deinen Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeiten. Ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Wenn er sich schuldig macht, werde ich ihn von Menschenhand bestrafen lassen. Doch nie werde ich meine Güte von ihm abwenden, wie ich es bei Saul getan habe. Ich habe ihn damals abgesetzt und dir an seiner Stelle die Herrschaft anvertraut. Deine Nachkommen aber werden für alle Zeiten Könige sein. Niemand wird sie je von ihrem Thron stoßen. Gestern, als wir den Ausflug an den Eichhörnliweg gemacht haben, musste ich noch aufs WC. Und ich fand dort einen Spruch an der Türe, der hat mich fasziniert. Schade, hatte ich mein Fotoapparat nicht dabei, nehme ich nie mit ins WC, damit er nicht in die Schüssel fällt. Und es stand dort an der Tür: Nicht nur Königshäuser haben einen Thronfolger. Ihr wisst, was wahrscheinlich dann noch stand: Man soll das WC schön hinterlassen, königlich für den Nächsten. In dieser Geschichte, die wir heute von David anschauen, geht es um die Frage der Thronfolgerschaft. Es geht um ein Versprechen. Es geht noch um mehr. Es geht um ein Haus, das David bauen will und Gott möchte nicht, dass er das baut. Einen Tempel. Ich hoffe, wir verstehen die Botschaft. Es geht hier nicht so sehr um den Thronfolger in unserem Leben. Es geht um einen Thronfolger, der für unser Leben sehr, sehr wichtig ist. Und den wir in dieser Geschichte angekündigt bekommen. Aber zuerst handelt die Geschichte von David und von seinen Söhnen. Und von der Frage, wie es nach David weitergehen sollte. Die Geschichte beginnt mit einer Logiksache. Während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann es nicht weitergehen. Davids Gedanke ist sehr logisch. Er vergleicht sich und seinen wunderbaren Palast mit dem Ort, wo die Bundeslade endlich in Jerusalem steht. Wenn er das so betrachtet, seinen wunderbaren Palast und diese Stoffbahnen, die über der Bundeslade sind und diesen Zaun auch aus Stoff und aus Holz, dann kommt ihm das schäbig vor. Und es wirkt auch auf Nathan, den Propheten, der auch am Königshof ein- und ausging und für David sehr wichtig war. Auch auf diesen Nathan wirkt der Gedanke von David sehr logisch. Er sagt ihm, mach's, das ist gut, das ist logisch. Geh, Gott wird dich unterstützen. Es scheint so, als ob David den Nagel auf den Kopf getroffen hätte und zur richtigen Zeit die richtige Idee ausgesprochen hat und alle wussten, das ist gut. Er brauchte keine großen Tagungen abzuhalten, um Menschen zu überzeugen. Nein, das hat sofort gewirkt. David hat Nathan überzeugt, er hat sicher auch viele andere überzeugt. Aber die Geschichte geht anders weiter, als wir denken. Logisch kann manchmal doch daneben liegen. Auch wenn etwas logisch ist, muss es nicht der Plan Gottes sein. In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Nathan, du willst ein Haus für mich bauen? Bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Seit ich mein Volk Israel aus Ägypten befreit habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. Während dieser ganzen Zeit habe ich von den führenden Männern Israels nur eins verlangt. Sie sollten mein Volk weiden wie ein Hirte seine Herde. Nie habe ich einem von ihnen vorgeworfen, warum habt ihr mir noch keinen Tempel aus Zedernholz gebaut? Logisch ist nicht immer dasselbe wie Gottes Wille. Gott hat sich bisher noch nicht zu Davids Idee geäußert, aber jetzt hat er es getan. Nathan war es sehr gewohnt, auf die Stimme von Gott zu hören. Er war Prophet, das war seine Berufung und sein Beruf. Und mitten in der Nacht hat Gott mit Nathan gesprochen. In der Nacht ist Pause. Kein Mensch redet mehr überzeugend, logisch und ansteckend und begeisternd, alle sind ruhig. Die Bauunternehmer, die Baustoffhandlungen, die Architekturbüros und die Energieberatungen haben geschlossen. Die Pläne, ob sie nun im Kopf sind oder schon gezeichnet, sind irgendwo im Dunkeln, auch ohne Schublade. Manchmal ist es gut, wenn Nächte in unsere Pläne kommen, wo es manchmal ruhig wird. Und Gott reden kann, wo der Dauerfluss der Worte der Menschen einmal ein Ende hat und Gottes Stimme ertönt. Gottes Antwort hier ist sehr unerwartet, erstaunlich und für manche vielleicht sogar fremd. Statt sich zu freuen und dankbar zu sein, was David hier für eine gute Idee hat, sagt Gott, du willst mir ein Haus bauen? Ich habe noch nie in einem Haus gewohnt. Gott lehnt ab. Und Gott nimmt sich sehr viel Zeit, um diese Ablehnung auch zu erklären. Wenn ihr den Text in eurer Bibel seht, merkt ihr, dass ein Großteil des Textes von Gott ist. Von Gottes Gedanken über die Frage, braucht es einen Tempel? Wo wohnt Gott? Wo ist sein Platz unter den Menschen? Es war doch nichts grundsätzlich Verkehrtes daran, dass David Gott einen schönen Tempel bauen wollte. Die Frage der Logik, die ist eigentlich positiv beantwortet hier. Wir kennen eine Stelle aus Philipper 4, Vers 8 steht das: Alles, was gut ist, was gerecht, was schön, was erstrebenswert ist, was wahrhaft ist, das sollt ihr tun, dem sollt ihr nachdenken. Das ist so ein Logikfilter. Wir bekommen einen Raster, wo wir unsere Gedanken daran ausrichten können, in diese Richtung soll es gehen. Wenn ich diesen Logikfilter aus Philipper 4, den auch Gott aufschreiben ließ, anwende, dann finde ich nichts Falsches an Davids Plan. Es war nicht böse, es war nicht eigensüchtig, es war nicht unehrenhaft, es war nicht falsch. Und doch war es nicht Gottes Wille. Gott erklärt das. Ich habe das hier nicht mit einem Vers dargestellt, weil es zu viele waren. Gott erklärt dem David durch den Nathan, warum er anders denkt über die Frage des Tempels. Gott hat die Stiftshütte, das Bundeszelt auf Deutsch, das Zelt des Bundes ist die Stiftshütte im alten Deutsch. Es war dieses Heiligtum abgedeckt mit verschiedenen Decken. Innen drin hatte es zwei Räume. Im innersten Raum war die Bundeslade mit dem Leuchter. Und dann davor war ein Waschbecken, wo man sich waschen musste. Und noch davor gab es noch Opferaltäre und nochmal ein Waschbecken. Gott hat diese Bundeshütte oder dieses Bundeszelt bauen lassen. Und zwar nicht aus Übergangsstadion. Das erfahren wir hier in dieser Geschichte. Gott hat nicht gedacht, in der Wüste, wir haben hier keine Bausteine, man kann das nicht transportieren. Jetzt machen wir erst einmal ein transportables Heiligtum und dann, wenn Israel endlich im Land Kana ist, dann gibt es dann einen Tempel. Gott hat nie in einem Gebot davon gesprochen, dass es etwas nach diesem Bundeszelt geben wird. Und das erklärt hier Nathan im Auftrag von Gott dem David. Gott wollte unterwegs sein mit seinem Volk. Immer. Jeden Schritt. Er wollte nicht geparkt werden in der Hauptstadt. Er wollte nicht, dass das Volk andere Dinge tut und Gott nicht mitnimmt. Nicht weiß, Gott ist unterwegs mit uns im Staub des Lebens. Gott wollte gar keinen Tempel. Auch wenn er nachher zugestimmt hat, dass Salomo doch einen Tempel baute. Aber wir werden noch merken, warum er das tat. Jesus erklärt uns diese Frage vom Tempel noch aus einer anderen Perspektive. Wir hätten zu wenig Wissen, wenn wir nur die Geschichte von David hätten. Und so ist es mit dem ganzen Alten Testament. Wir hätten zu wenig Wissen, zu verstehen, wie Gott die Dinge gemeint hat, wenn wir nicht Jesus hätten, der als Person und durch seine Botschaft erklärt hat, wie Gott das wollte. Ich habe hier einen Text aus Johannes Kapitel 4, wo Jesus im Gespräch ist mit einer suchenden Frau. Und sie gehörte nicht zum Volk der Juden. Und sie hatte ein Problem mit den Juden. Und die Juden hatten einen Tempel in Jerusalem, der war ein Magnet. Und zu dieser Zeit war er neu restauriert. Gerade einmal 60 Jahre alt. Das war zu dieser Zeit nichts. Wir könnten sagen, vor 2 Jahren wurde alles auf Hochglanz gebracht. Herodes hat einen Tempel restaurieren lassen in Jerusalem, der wunderbar war. Vielleicht nicht ganz so schön wie der Originaltempel von Salomo, der in der Bibel beschrieben ist und der später zerstört wurde. Aber Herodes hat sich alle Mühe gegeben, sich beim Volk der Juden einen guten Namen zu machen. Und das hat gewirkt. Zur Zeit von Jesus kamen Menschen zu Jesus und haben gesagt, siehst du, wie schön unser Tempel ist? Und Jesus hat furchtbare Dinge über den Tempel gesagt. Er hat gesagt, was staunt ihr diese Steine an? Sie werden abgerissen werden. Es wird kein Stein auf dem anderen liegen bleiben. Glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Diesen Berg, das meinte Samaria. Von dort stammte diese Frau. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, es ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. In diesem Gespräch zwischen dieser einfachen Frau in Samaria, in einem Dorf namens Sichar, am Brunnen vor dem Dorf, hat Jesus den alten Streit zwischen Samaritern und Juden geklärt. Er hat gesagt, es ist nicht wichtig, dass ihr Juden stolz auf euren Tempel seid. Und es ist noch weniger wichtig, dass ihr Samariter stolz auf euren Hügel seid, wo man Gott anbetet. Und es ist nicht entweder oder, es ist beides. Es kommt nicht auf den Ort drauf an. Es braucht keinen Tempel und es braucht keinen richtigen Ort für den Tempel. Es braucht den richtigen Blick auf Gott. Gott will mitten unter den Menschen Gott sein. Überall. Und er möchte mitten im Leben, das heißt es auch. Das hebräische Wort für mitten heißt entweder unter den Menschen oder es heißt in meiner Person. Inmitten von mir. Und wir gehen weiter im Neuen Testament und blättern bis ganz ans Schluss des Neuen Testamentes und wir finden eine weitere spannende Aussage. Im Offenbarung Kapitel 21, das letzte Buch, das in der Bibel steht, heißt es: Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott, und mit ihm das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. In diesem Text wird Jerusalem beschrieben, das ein anderes Jerusalem ist als das auf dieser Erde. Es ist ein viel größeres Jerusalem. Es ist ein Bild für die Stadt, die Gott mit der neuen Schöpfung baut. Stadt heißt, da leben sehr, sehr viele Leute zusammen. Und wenn ihr die Geschichte ganz lest im Offenbarung 21, staunt man über die Dimensionen. Eine Länge der Stadt 6000 Kilometer, umgerechnet von den damaligen Maßen. Und die Höhe der Stadt nochmal 6000 Kilometer. Wir können uns das kaum vorstellen. Aber es sagt eines, diese Stadt, die Gott bauen wird, ist für so viele Menschen konzipiert, dass alle drin Platz haben. Alle. Und in dieser Stadt gibt es keinen Tempel. Das ist erstaunlich. Aber es gibt etwas Wichtigeres. Gott wohnt in der Mitte dieser Stadt. Und er ist so stark, dass er das Licht der Stadt ist. Wieder ein Bild, das wir wahrscheinlich nicht verstehen können. Eine Stadt, ein Licht in sich drin haben und hell erleuchtet sein und Gebäude haben. Mit unserer Physik geht das nicht. Wir gehen zurück in die Geschichte von David. Jesus erklärt den großen Gedanken, der in der Bibel entfaltet wird. Gott war einmal mitten unter seinen Menschen. Es hieß am Anfang, ging er in dem Garten spazieren. Adam und Eva konnten ihn eins zu eins erleben. Sie waren dort mit Gott und Gott war mit ihnen. Und dann kam die Sünde und trennte dieses Miteinander von Gott und Mensch. Und jetzt war Gott getrennt von den Menschen oder die Menschen getrennt von Gott. Und jetzt kamen die ganzen Ideen, wie man Gott wieder zurückbekommen könnte. Mit Opfern, mit Geboten, mit einem Tempel, mit einem Ort, wo man Gott begegnen kann. Und all die Zwischenstationen, die in der Bibel beschrieben sind, sind gebündelt auf dieses Ziel. Es wird einen Tag geben, da braucht es keinen Tempel mehr und keine Opfer mehr und nichts, um sich anzustrengen, um Gott zu begegnen. Denn Gott wird wieder mitten unter dem Volk sein. Und wir lesen diese Zusage, die David bekommt, jetzt in diesem Licht. Nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Wenn du alt geworden und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als deinen Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeiten. David hat dieses Versprechen ganz sicher verstanden auf seine Söhne und auf einen richtigen Tempel, auf einen Tempel aus Stein, aus Gold, mit Holz und Zedern. Und doch ist in diesem Versprechen etwas drin, dass selbst bei all dieser nahen Interpretation, all dieser Auslegung, die David sicher gemacht hat, nicht aufgeht. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeiten. Irgendeinmal in der Geschichte Israels ist die Linie der Davidkönige versiegt. Salomo hat zwar den Tempel gebaut, nachdem David gestorben war, und David hat mitgeholfen, denn er hat sein Leben lang Baumaterial gesammelt. Dinge, die man jahrelang vorher besorgen muss, Baumstämme fällen, damit sie trocken sind zum Verarbeiten, Steinblöcke so groß, wie wir sie nicht uns vorstellen können, wie groß die waren. Es gibt noch einige in der Mauer in Israel zu bestaunen, und wenn ihr die seht, dann denkt ihr, wie hat man die damals transportiert? Und die kamen aus einem Gebiet nahe bei Syrien. Die wurden über Landweg und über Wasser transportiert. All das hat David gemacht für seinen Sohn, für Salomo. Und Salomo hat später den Tempel wirklich gebaut. Und er stand da, der Tempel. In der Vorhersage, das habe ich euch nicht vorgelesen, stand auch, wenn er sich schuldig macht, der Sohn Davids, der Thronfolger Davids, werde ich ihn von Menschenhand bestrafen lassen. Doch ich werde meine Güte von ihm nicht abwenden, wie ich es bei Saul getan habe. Salomo war der Erste in der Linie der David-Nachfolger, die Schuld wieder auf sich geladen haben. Genauso wie der Vater David. Auch David hat Schuld auf sich geladen. Salomo hat am Ende seines Lebens andere Götter angebetet und dem Tempel beigesellt. Es gab neben dem Tempel andere Tempel, die furchtbare Götzen abbildeten. Auch außerhalb von Jerusalem gab es zu dieser Zeit dann salomonische Bauten, die furchtbaren Göttern gewidmet waren. Die waren die Götter seiner Frauen. Und so hat Gott das Reich reduziert von 12 Stämmen, die Salomo regiert hat, hat er am Schluss noch einen Stamm. Und so ging die Linie der Davidkönige im Kleinmaßstab weiter. Gott hat sein Versprechen gehalten, er hat Güte gezeigt und diese Linie nicht versiegen lassen. Und doch ist sie eines Tages versiegt, weil Assyrien und Babylon Israel erobert hatten und es gab keine selbstständigen Könige mehr. Und die Linie Davids, das Könighaus Davids, war im Blut noch da, aber die hatten kein Königshaus mehr. Und jetzt merken wir spätestens an dieser Stelle, dann muss noch etwas anderes gemeint gewesen sein, wenn Gott verspricht, für ewig, für alle Zeit, für jedes Zeitalter, das kommt, wird dieses Haus Bestand haben. Und wieder finden wir die Antwort nur, wenn wir auf Jesus schauen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeiten. Ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Wenn wir diese Worte lesen und haben Jesus im Hinterkopf, dann geschieht etwas. Dann verstehen wir plötzlich, warum der König in der Königsstadt Bethlehem geboren wurde. Warum Herodes Angst bekam, als er hörte, es wird der Messias geboren, der als Sohn David gilt. Der wusste das von der Linie damals. Und er hatte Angst. Und er hat aus dieser Angst alle Kinder umbringen lassen in der ganzen Region von Bethlehem. Das sind geschichtliche Fakten. Und das zeigt, da ist noch eine Erfüllung ausstehend gewesen. Gott hat seinen Plan mit der Linie Davids, mit den natürlichen Nachkommen, noch nicht zu Ende geschrieben. Auch der neue König wurde geboren bei den Hirten, auf einer Weide. Hirten waren die ersten, die Jesus besuchten, nachdem er geboren wurde. Er wuchs in Armut oder mal nicht im Palast auf. Alles Parallelen, die Gott vorher von David gesagt hat. Und dann später hat dieser Jesus gepredigt und er hat den Tempel besucht und er hat den Tempel nicht für Götter, sondern er hat gesagt, dieser Tempel wird abgerissen. Aber es gibt einen anderen Tempel, der wird in 3 Tagen niedergerissen und wieder aufgebaut. Und er sprach von sich. Er sprach von dem, was er tun würde. Später haben die Apostel dann gelehrt, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt oder in eurer Mitte wohnt? Das stimmt beides. Die große Botschaft, die David bekommen hat, das große Versprechen in seinem Leben, hat David wohl nie im Ganzen erfasst. Aber das war Gottes Plan mit ganz vielem, das im Alten Testament geschehen ist. Wahrscheinlich hat auch Eva nicht verstanden, wer ihr Nachkommen der sein würde, der der Schlange den Kopf zertritt. Und Mose hat nicht verstanden, wer der große Prophet ist, der den Menschen das Gesetz ins Herz schreiben kann. Und nicht nur auf eine Steintafel. Und so hat David nicht verstanden, dass der Retter dieser Welt unter seinem Namen als Sohn Davids kommen wird von Gott. Was ist die Botschaft für uns? Wir gehen immer wieder zurück zu dem Satz, wo es heißt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was war hier sein Herz? Was hat Gott so gefallen an David, wie er hier reagiert hat? David hat auf Nathan gehört. Ich gebe euch das als Hausaufgabe, weil wir heute nicht so viel Zeit haben. Aber lest die folgenden Verse in diesem 2. Samuel Kapitel 7 einmal für euch zu Ende. Es folgt ein Psalm. David geht in die Bundesladehütte, in dieses staubige Zelt. Und er fällt dort auf seine Knie und er lobt Gott. Und er sagt, Gott, du hast viel größere Pläne, als ich mir das je erträumen konnte. Nur schon mit dem, was David verstanden hat. Wie viel mehr würden wir loben, wenn wir verstehen, dass dieser Sohn Davids der Retter Jesus Christus ist? Vielleicht können wir mit einstimmen. Ich lese uns zwei Verse aus diesem Psalm von 2. Samuel 7 vor. Gott, mein Herr, wer bin ich schon, dass du gerade mich und meine Familie so weit gebracht hast? Ich bin es nicht wert. Und nun willst du mir sogar noch mehr schenken, Herr, mein Gott. Du hast mir ein Versprechen gegeben, das bis in die ferne Zukunft reicht. So gütig bist du zu uns Menschen. Was soll ich weiter davon reden, Herr? Du kennst mich und weißt, was in mir vorgeht. Die Botschaft, die David verstanden hat, mit dem Nein baue keinen Tempel, war: Gott beschenkt mich viel mehr als das, was ich je mir erträumen könnte. So gütig bist du zu uns Menschen. Im Neuen Testament heißt es später, in Jesus Christus ist die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen, steht im Galater. Jesus kam und verlangte nicht, dass Menschen ihm einen Tempel bauen. Er kam, um auch für uns ein Haus zu bauen. Und mit dem möchte ich schließen, was Jesus selber darüber sagt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Für mich ist dieser Vers unter dem Titel, das ist das Vaterhaus Gottes. Es ist meiner Meinung nach identisch mit dem neuen Jerusalem. Wir dürfen uns keine Berghütte vorstellen im Vaterhaus Gottes, sondern eine riesige Platz, aus allen Nähten platzende Stadt. Mit so viel tausend Millionen Wohnungen, dass jeder Mensch, den Gott geschaffen hat, dorthin eingeladen werden kann. Tragisch ist, dass ganz viele Wohnungen leer bleiben werden. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und hier sehe ich die Botschaft für uns, die David mit seinem Erlebnis, Gott sagt ihm, ich werde dir ein Haus bauen, nicht du mir. Das sagt Gott auch uns. Ich habe dir eine Wohnung gemacht, nicht du mir. Aber es beginnt damit, dass du Jesus diesen Messias, diesen Sohn Davids, diesen König, der in alle Ewigkeit herrschen wird, dass du den nimmst und an ihn glaubst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Es gibt noch viele kleine Lektionen, die wir lernen können. Gottes Geist wird uns erinnern, ob wir Ideen haben, die wir an Gottes Plan messen müssen. Ob wir eine Nacht brauchen, um Abstand zu haben und zu merken, gibt es vielleicht noch mehr, das Gott will, zu unseren guten Plänen. Es hat so vieles, was David hier erlebt hat. Aber das Wesentliche ist, David hat hier das Versprechen bekommen, dass der Messias kommt. Und dass der Messias umsetzt, was David versprochen wurde. Gott baut uns ein Haus. Und das ist für immer. In diesem Licht wird alles auf dieser Erde relativ. Sehr relativ. So wie Jesus das gesagt hat, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Aber eins bleibt, Gottes Platz, den er für uns hat. Wir haben einen Moment noch Stille, bevor wir dann später das Abendmahl miteinander feiern. Vater im Himmel, du hast uns geschaffen mit der Sehnsucht, die ganz tief in uns drin ist. Nach dem Platz, wo wir daheim sind. Und manchmal haben wir es auf dieser Welt und wir fühlen uns in der Heimat. Und viele haben das nicht. Aber ich danke dir, dass es noch etwas Größeres gibt über dem Heimatverbundensein und dem Heimatlossein. Dieses Versprechen, dass wir bei dir eine Heimat haben. Bei dir einen Raum im Haus. Und du das Haus baust. Hilf uns, Herr, dass wir das Versprechen für uns nehmen können. Nicht an uns vorbeigehen lassen. Nicht eine Wohnung leer stehen lassen. Nicht gerettet sein. Nicht fern von dir sein. Sondern nach bei dir. Und Herr, so bitte ich dich, dass du mit deinem Geist jedem das übersetzt in sein Leben. Was es für gerade jetzt bedeutet, was es für die Woche bedeutet, für das kommende Leben. Dass du uns einladest in dein Haus. Amen.